Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, lieber Herr Thierse, vielen Dank für die Einladung. Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Sie kennen das Zitat, meine Damen und Herren, AfD-Chef Alexander Gauland vor knapp 2 Wochen. Es hat immer den gleichen Mechanismus. Die AfD provoziert mit einem Tabubruch. Auf die Provokation folgt die gesellschaftliche und politische Empörung, über die die Medien dann berichten. Das Ziel der Partei ist erreicht. Sie hat sich wieder ins Gespräch gebracht, Aufmerksamkeit generiert und mit verbalen Entgleisungen bei ihrer Klientel und auch darüber hinaus gepunktet. Der AfD-Politiker rudert dann zurück, tut seine Verwunderung kund, es sei alles falsch verstanden worden und ein bisschen entschuldigt er sich auch. Dies provoziert erneut Reaktionen. Auch 2 Wochen später noch, heute bei Ihnen, spricht der ZDF-Chefredakteur von diesem AfD-Zitat. Sind nun alle, die Gaulands Worte irgendwie weiterverbreitet haben, der AfD auf den Leim gegangen? Ich meine nein, denn wir müssen die Medienmechanismen von gezielten Provokationen durchschauen und wir müssen sie gegebenenfalls auch darstellen. Das heißt auch, natürlich heißt es das, und wir versuchen es zu lernen seit einigen Jahren, nicht über jedes Stöckchen springen, das die AfD uns hinhält. Ich gebe zu, es ist in der Praxis eine sehr schwierige Entscheidung. Schenken wir der Rede von Gauland Beachtung und über seine rund 100 Zuschauer oder Zuhörer in Thüringen hinaus Publizität, man kann das ja sich anschauen bei YouTube, müssen wir das geradezu, weil es sich um Geschichtsrevisionismus und damit eine erinnerungspolitische Zäsur handelt oder jedenfalls eine Wegmarke auf der Strecke dorthin? Oder ist es möglich, das Zitat einfach unter den Tisch fallen zu lassen, nicht darüber zu berichten, wie die NZZ das anschließend empfohlen hat? Die Entscheidung darüber ist sehr schwierig. Sie ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig Journalismus in Zeiten des Populismus geworden ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Verschiebung des Sagbaren, die Verschiebung des Konsens schmerzt mich. Es ist für mich nur schwer auszuhalten, Verfassungs- und Demokratiefeinde, Rassisten und Geschichtsrevisionisten so zu behandeln wie jede andere Partei oder wie jeden anderen Politiker. Aber da die AfD vom Souverän in den Bundestag und in viele Landesparlamente gewählt wurde, ich könnte auch sagen, dass sie eine Stimmung in der Bevölkerung repräsentiert, das ist ja wahr, was gerade der letzte Herr hier gesagt hat, dürfen wir sie nicht ausgrenzen. Ich finde aber, wir dürfen sie auch nicht größer machen, als sie ist. Grenzüberschreitungen müssen markiert, aber sie dürfen auch nicht sensationalistisch überhöht werden. Und wenn wir über den Kontext sprechen, Medien und Populismus, dann gehört in diesem Kontext auch, dass die Medien um der Auflage willen, um der Quote willen, um ihrer Verankerung beim Publikum willen natürlich viele und ich meine zu viele solcher Formulierungen aufgreifen und sich zu eigen machen. Bei der Frage, worauf die Redaktionen eingehen sollen, wie sie mit solchen skandalösen Äußerungen umgehen sollen, glaube ich, sie sollten keine Einzelentscheidungen fällen, sondern sie sollten nach Möglichkeiten der Einordnung suchen, den Kontext herstellen, über Erklärungen nachdenken oder auf so gezielte Provokationen einfach kreativ reagieren, wie es, vielleicht hat das hier auch jemand gesehen in Bayern, der Tagesspiegel aus Berlin gemacht hat am Tag nach diesen Äußerungen, als er auf der Seite 1 das Wort Vogelschiss sozusagen mit einer Fotogalerie des Nationalsozialismus illustriert hat. Da waren gar nicht mehr viele Worte nötig. Dass die AfD jetzt im Bundestag sitzt, hat übrigens auch einen Vorteil. Sie muss Stellung beziehen, sie muss kompetent antworten auf Themen wie Rente, Bildung, Klima und sie kann sich nicht auf ihre Kernthemen wie Flüchtlinge, Migration, Integration, innere Sicherheit und Europa zurückziehen. Sie müssen jetzt beweisen, ob Sie tatsächlich mehr anzubieten haben als die Grenzüberschreitungen in den üblichen Themen. Es ist ja in der Branche auch diskutiert worden, ob man auf solche Äußerungen zum Beispiel damit reagieren sollte, dass man diejenigen aus Talkshows ausschließt. Ich halte nichts davon, um das ganz vorweg zu sagen, denn es würde die Partei oder es würde die Protagonisten ja nur in ihrer Opferrolle bestätigen. Und ich finde, den Gefallen sollten wir ihnen nicht tun. Aber natürlich bleibt es ein Dilemma. Was ist ein Stöckchen und was ist ein Stock? Und vor allem, werden die Stöcke immer größer, je mehr Stöckchen wir ignorieren? Und natürlich müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, machen wir uns der Zensur verdächtig, wenn wir solche Nachrichten und ihre Quellen ausblenden oder bewusst aus redaktionellen Gründen, und ich habe ja ein paar der Argumente auch genannt, kleinfahren. Das Ende der Debatte über die sogenannte Lügenpresse ist ja noch längst nicht erreicht. Ich persönlich nutze die Parole, die einen ganz eindeutigen nationalsozialistischen und antisemitischen Hintergrund hat, aus dem Ende der 20er und dem Beginn der 30er Jahre, nur sehr, sehr ungern. Und ich sage Ihnen auch, ich habe in den letzten Jahren mit wachsender Besorgnis und Verzweiflung miterlebt, wie dieses Unwort seine Karriere von der Straße in die Hörsäle, in die Akademien und in die Feuilletons gemacht hat. Ich glaube, in der heutigen Tagung kommt es nicht vor, und dafür bin ich Ihnen dankbar, Herr Thirse. Das Wort Lügenpresse.
Wir haben es schon erwähnt.
Es ist quasi, ja, meistens ist es sozusagen die Überschrift über die ganze Tagung. Und ich habe mich schon darüber gewundert, wie der Begriff quasi hoffähig geworden ist. Denn Begriffe schaffen Wirklichkeit. Am Ende glauben wir auch selber dran. Und ich glaube, dass auch wir Journalisten in gewisser Weise zu schnell auf diese Begrifflichkeit eingestiegen sind und damit unsere eigene Glaubwürdigkeit auch radikal mit in Frage gestellt haben. Wir sind ja längst über die Phase hinaus, als in Dresden nur einige hundert Menschen dieses Unwort skandiert haben. Sie tun es übrigens immer noch, auch wenn nicht mehr so viele Journalisten hinschauen. Unsere Kameraleute und Reporter werden im Kontext dieser Demonstrationen immer noch angegriffen, verbal, aber manchmal auch mit ganz handfesten physischen Bedrohungen. Mittlerweile sitzen diejenigen, die die Medien aufs Schärfste attackieren, im Deutschen Bundestag. Sie entwickeln erfolgreiche eigene Plattformen, leben sozusagen medial längst in ihrer eigenen Welt, vor allem online. Sie sitzen im Weißen Haus, in der polnischen und österreichischen Regierung. Seit kurzem sind Populisten nun auch in Italien an der Macht. Das Phänomen ist also global. Ein Treiber der Kritik an Journalisten sind die sozialen Netzwerke. Einerseits als Plattformen einer neuen Öffentlichkeit, und natürlich nutzen wir die auch. Andererseits aber auch als Podium für das, was früher ganz einfach unsagbar war. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Das Problem haben übrigens nicht nur Journalisten, sondern auch Parlamente und Politiker, wo die Debatte, was gesagt werden darf oder sanktioniert werden muss, nach meinem Eindruck noch intensiver geführt werden muss. Der neue Bundestag versucht das ja, der Parlamentspräsident, Sie haben die Äußerungen von Frau Roth in den letzten Tagen gelesen. Da ist auch noch kein Weg gefunden. Ich will dabei übrigens gar nicht unterstellen, dass das, was ich hier mal die Guten-Morgen-Methode nennen möchte, der Bundeskanzlerin, Sie erinnern sich an Ihren Einstieg in die Fragestunde in der letzten Woche, also Ihre Entscheidung, auch auf die wüstesten Äußerungen von AfD-Abgeordneten mit eiserner Unaufgeregtheit zu reagieren, dass das alles so wirkungslos ist. Abtropfen lassen, auch das kann ins Repertoire gegen Populisten gehören, von Politikern, von Journalisten und auch von anderen. Die Verschiebung der Grenzen, die Enttabuisierung bestimmter Positionen, all das hängt damit zusammen, dass Journalisten ihre Gatekeeper-Funktion in der Öffentlichkeit eingebüßt haben. Das haben Sie ja offenbar schon besprochen. Es schien ja in der Tat eine Zeit lang so, dass alles möglich ist. Gewaltvideos, Hass und Häme, Hetze und Antisemitismus. Und alles auf den Servern der smarten Milliardäre aus dem Silicon Valley. Deshalb bin ich jedenfalls erfreut, mit welcher Wucht Facebook in den letzten Wochen unter Druck geraten ist. Dabei ging es vor allem um die Enthüllungen über die Zuspielung von zielgenauer Wahlwerbung und Propaganda, sprich Manipulation von demokratischen Prozessen. Ich will die neuen Kommunikationsplattformen nicht per se verurteilen, zumal wir alle als User auf sie zurückgreifen und natürlich auch alle Medienunternehmen dieser Welt und auch das ZDF sie nutzen, um ihre Nachrichteninhalte zu verbreiten und vor allem um ein jüngeres Publikum zu erreichen. Ich glaube, wir müssen in diesem Kontext, wo so viel Unwahrheiten verbreitet werden, auch geradezu auf diesen Plattformen sein, um ein Gegenangebot zu machen. Ich bin aber entschieden der Meinung, dass wir den Konzernen das Selbstbild nicht durchgehen lassen dürfen, sie seien als Anbieter neutral. Das ist einfach falsch. Algorithmen sind niemals neutral, denn sie legen nach bestimmten Kriterien Relevanz fest. Sie kuratieren, wie man neudeutsch sagt, die Inhalte. Sie formen die Welt, die die Nutzer sehen. Ob im Newsfeed von Facebook oder bei den Suchergebnissen von Google. Die Kuratierung von Inhalten ist eine publizistische Aufgabe. Und damit haben diese Plattformen eine publizistische Verantwortung, auch wenn sie das abstreiten. Ich plädiere deshalb ganz entschieden für irgendeine Art von Aufsicht. Ob das nun so ähnlich organisiert wird wie bei Rundfunk und Fernsehen oder ob es eine Art von Selbstkontrolle ist wie bei der Presse. Aber ich meine, wer lügt, hetzt oder mit Gewalt droht, der muss auch zur Verantwortung gezogen werden können. Und zwar nicht nur der unmittelbare Autor von solchen Äußerungen, die Quelle einer solchen Botschaft, sondern eben auch derjenige, der zulässt, dass diese Botschaft in der Öffentlichkeit platziert wird. Natürlich wenden die Konzerne ein, sie könnten für Abermilliarden von Daten, die auf diesen Plattformen veröffentlicht werden, keine publizistische Verantwortung übernehmen. Ich meine aber, wenn sie dazu gezwungen werden und die Politik muss und kann sie dazu zwingen, dann werden sich auch Lösungen finden. Es mag sein, dass ein solcher Anspruch Geschäftsmodelle zerstört oder dass er Geschäftsmodelle weniger rentabel macht. Aber man sagt ja so gerne, wir dürfen keine rechtsfreien Räume dulden. Und dann denkt man an überwiegend muslimische Wohnquartiere in unseren Gesellschaften. Aber die Social Media sind längst auch zu Parallelgesellschaften geworden, wo ganz andere Gesetze gelten als sonst in der Öffentlichkeit auf unseren Straßen und Plätzen. Auch der virtuelle Raum ist ein Raum, in dem sich Menschen bewegen und auch deshalb müssen Menschen dort geschützt werden. Journalismus, meine Damen und Herren, spielt sich unter ganz neuen Rahmenbedingungen ab. Die Struktur der Öffentlichkeit hat sich geändert. Dazu kommen sozusagen als ideologische Grundausstattung und parteipolitisch organisiert populistische Angriffe auf unabhängigen Journalismus. Machen wir uns doch nichts vor. Das gehört zur Programmatik der populistischen Bewegungen hinzu und überall dort, wo sie an die Macht gekommen sind, treiben sie die Angriffe auf unabhängigen Journalismus voran. Von der Fake News Propaganda des amerikanischen Präsidenten bis hin zum Druck auf den ORF, wie er seit neuestem in Österreich ausgeübt wird. Populismus hat verständliche Wurzeln, das will ich ausdrücklich sagen. Und ich beziehe mich nochmal auf die letzte Äußerung hier in der Diskussion. Ich denke, dass die politische und wirtschaftliche Globalisierung, dass die Schaffung übernationaler Entscheidungsräume, die Migration von Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen, die Welt in gewisser Weise zu einem unübersichtlichen und aus dem Empfinden vieler, und an der Stelle sind Emotionen in der Tat Fakten, gefährlichen Ort haben werden lassen. Das schafft eine Art von neuer Konkurrenz, globaler Konkurrenz. Das löst Abschottungsgefühle aus. Und das Ergebnis ist, dass nun statt des alten Links-Rechts-Schemas, das jedenfalls in der alten Bundesrepublik bis zu Beginn der 90er Jahre ja stark ausgeprägt war, statt der gefährlichen, aber doch irgendwie stabilen Ost-West-Grundordnung des Kalten Krieges, wir nun vor einer neuen prägenden Grundströmung oder Grundspannung stehen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt, die sich wohl am besten mit offen gegen geschlossen beschreiben lässt. Die Vertreter der offenen Gesellschaft glauben an Vielfalt, wirtschaftlichen Wettbewerb, Globalisierung als Antrieb für mehr Wohlstand, Welthandel, freie Kommunikation. Dagegen mobilisieren die neuen Nationalisten für ethnisch geschlossene Gesellschaften, abgeschlossene Märkte und gegen angebliche Souveränitätsverluste von Nationalstaaten. Interessanterweise finden sich in den meisten Ländern die Anhänger der offenen Räume, vor allem in den urbanen Ballungsgebieten, während die Menschen auf dem Lande abseits der Metropolen gegen die weitere Liberalisierung, Öffnung, Globalisierung Stoppschilder aufstellen. Das gilt vom Rust Belt in den USA über die armen ostfranzösischen Regionen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch Rückkehr nach Reims gelesen, Didier Eribon, bis zu den Tiefen Englands abseits von London, wo ja über den Brexit entschieden wurde mit Mehrheit, bis hin zu den vom EU-Aufschwung abgehängten ländlichen Regionen in Polen, bis nach Brandenburg, wo die AfD, ich glaube, in den Umfragen im Moment bei 22% steht, wo vom Glanz der Berliner Mitte nicht viel anzukommen scheint. Eine Prognosestudie im Auftrag des ZDF, und das macht die Sache so schwierig, weil man alles differenziert beobachten muss, hat aber im Gegensatz zu dieser Schematik nachgewiesen, dass die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum nicht automatisch schlechter sind als in den Städten, jedenfalls nicht in Deutschland. Sicher auch ein Ergebnis des Föderalismus und der Förderpolitik. Und übrigens, dass es die oft behauptete Benachteiligung des Ostens unter dem Kriterium von über 60 Kennziffern nicht gibt. In diesem Ranking steht Potsdam, die Stadt und das unmittelbare Umfeld, im Regionenranking in der ganzen Bundesrepublik auf Platz 4 und der Landkreis Rügen unter mehr als 400 Gebieten, die betrachtet worden sind, Landkreise und Städten, unter den Top 100. Entscheidend sind offenbar andere Faktoren. Wer in einem Klima, das von Angst und Verunsicherung dominiert ist, und ich glaube übrigens, dass die Psychologie hier oft aussagekräftiger ist als wirtschaftliche Kennzahlen, wer bedrohliche oder verstörende Botschaften überbringt oder überbringen muss, Botschaften der Komplexität, Botschaften schwieriger internationaler Verknüpfungen, der wird einfach als Feind ausgemacht. Eigentlich ist das das uralte Muster. Der Überbringer der schlechten Botschaft bekommt die schlechte Botschaft selbst an den Kragen geklebt. Und so findet eine Abkehr von den traditionellen Medien statt, ganz gewöhnlich, weil sie eben die Überbringer von schlechten und bedrohlichen Nachrichten sind. Es wird ja hier auch über die Krise des Journalismus gesprochen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen ernüchternd klang, womit ich hier meinen Vortrag begonnen habe, ich glaube an diese Krise nicht. Ich glaube im Gegenteil, professioneller und ich traue mich jetzt mal dieses Wort in den Mund zu nehmen, wahrhaftiger Journalismus war nie notwendiger als heute. Und er funktioniert auch. Ich bin davon überzeugt, er wird noch mehr gebraucht werden als in den letzten Jahrzehnten. Er muss nämlich eine Art von Common Ground definieren, der ja ganz offensichtlich abhanden kommt. Aber Journalisten müssen sich weigern, so zu denken, zu handeln und zu entscheiden in ihren redaktionellen Entscheidungen, wie es die Populisten tun. Populismus bedeutet ja das sogenannte Volk absolut setzen, wie wir in den letzten Tagen ja auch mal gehört haben, gegen das Recht. Wenn die Mehrheit des Volkes andere Auffassungen hat, dann muss man das Recht eben ändern. Solche Grundsätze sollten sich Journalisten nicht zu eigen machen. Ich glaube übrigens auch, darüber können wir vielleicht nachher diskutieren, natürlich sollten wir die Institutionen dieser Gesellschaft und der Politik kritisieren können. Aber wir sollten sie nicht diffamieren und auch nicht grundsätzlich in Frage stellen. Auch wenn wir damit leben müssen, dass uns dann jemand das Etikett Systempresse anklebt. Ich beobachte populistische Anwandlungen, das muss ich noch sagen, übrigens nicht nur bei Parteien und bei Politikern. Ich beobachte sie auch bei Kollegen, bei Redakteuren von Zeitungen mit besonders großen Buchstaben und natürlich auch bei den Talkshows auf der Suche nach besonders knackigen Titeln. Und da muss man schon auch selbstkritisch sein. Es gibt auch eine Art von journalistischem Populismus, und ich glaube, wer das Titelbild des Sterns in dieser Woche gesehen hat, hat dafür ein ziemlich deutliches Beispiel. Trotzdem lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. Medienverdrossenheit wird behauptet, aber sie ist kein Breitenphänomen. Ja, sie ist hörbarer, sichtbarer geworden, aber es gibt sie nicht, Eine Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise, die die ganze Öffentlichkeit umfasst. Das Vertrauen in die wahrheitsgemäße Berichterstattung, zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen Sender, ist nach wie vor groß und sie ist im letzten Jahr vielleicht sogar gewachsen. Nicht vielleicht sogar, sie ist im letzten Jahr gewachsen, vielleicht aufgrund der Polarisierung durch diese Krise. Die Leute wissen wieder mehr, was sie von uns haben. Die Fernsehnachrichten von ARD und ZDF und die überregionalen Tageszeitungen erhalten bei diesen Umfragen aus den unterschiedlichsten Quellen sehr gute Werte. 72% halten das öffentlich-rechtliche Fernsehen für sehr vertrauenswürdig oder für mindestens vertrauenswürdig. Ein Blick auch auf die Quoten, sorry, aber es wird ja jeden Abend abgestimmt darüber, wie Nachrichtensendungen eingeschaltet werden. Und wenn wir beobachten, dass zum Beispiel das Heute-Journal in seiner Akzeptanz steigt, im ZDF-Hauptprogramm und dazu zahlreiche Abrufe bei Online kommen und die Sendung auch auf unserem jungen Kanal ZDF-Info irgendwann kurz nach Mitternacht nochmal 200.000, 250.000 Menschen einsammelt, dann kann ich das nicht als eine Art von Misstrauensvotum werten, sondern es wird jeden Tag darüber entschieden, ganz einfach mit dem Knopf, ob die Menschen ARD und ZDF für vertrauenswürdig halten oder nicht. Aber natürlich, und das müssen wir auch wahrnehmen, es existiert ein harter Kern von Medienkritikern, die sich in die Filterblasen und Echokammern ihres Milieus und der dazugehörigen sozialen Medien zurückziehen. Es wäre deshalb für uns gefährlich, auf die Mehrheit der Vertrauenden zu setzen und die anderen zu ignorieren. Ich finde, wir müssen versuchen, die Zweifler zurückzugewinnen. Übrigens auch deshalb, weil bei uns in Deutschland jeder seinen Rundfunkbeitrag zahlen muss und allein die Tatsache für unsere politischen Gegner natürlich der Reizvorgang ist. Ich glaube, es wird uns bei einigen nicht gelingen, sie zurückzuholen. Aber das Wichtigste ist, wir müssen alles daran setzen, dass das Virus des Zweifels nicht in die Mitte der Gesellschaft überspringt. Wie können wir versuchen, Vertrauen in unsere Arbeit zurückzugewinnen? Wir diskutieren dabei über drei Wege oder wir setzen schon seit einiger Zeit drei Wege um. Und ich beobachte übrigens, dass das mehr und mehr bei anderen Medien auch der Fall ist. Also ich nehme hier keine Exklusivität für die tollen Hechte beim ZDF in Anspruch. Erstens, wir müssen einfach unseren Job machen, kritisch, vor allem auch selbstkritisch, aufklärerisch und unverzagt. Zweitens, wir müssen unsere Arbeitsweisen und Entscheidungsmechanismen erklären. Ich beobachte immer wieder und selbst beim aufgeklärtesten und auch beim gutwilligsten Publikum, dass die Entscheidungsmechanismen in einer Redaktion, welches Thema steht oben, welches fällt weg, zu welchem Gesprächspartner entschließt man sich, wer kommt nicht vor, wie werden Talkshows zusammengesetzt, dass das sozusagen den Menschen nicht präsent ist. Es ist unser Job, solche Mechanismen, wie Journalismus funktioniert, zu erklären. Und drittens, wir müssen Fehler zugeben und öffentlich und nachvollziehbar richtigstellen. Wie setzen wir das alles um? Um unsere Arbeitsweise zu erklären, gibt es beim ZDF zum Beispiel so eine Seite in unserem Online-Angebot mit einem Fragen- und Antwortenkatalog, wo sehr ausführlich und umfassend und auch ein bisschen langweilig die redaktionellen Entscheidungsprozesse erklärt werden und erklärt wird, nach welchen Grundsätzen wir arbeiten. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, anknüpfend an die Diskussion von eben. Ja, wir haben Grundsätze. Und ich lasse mir Grundsätze auch nicht irgendwie als moralische Verirrung oder paternalistische Bevormundung diffamieren. Ich halte es für wichtig, dass Journalisten nach bestimmten Grundsätzen arbeiten, die übrigens im Fall der öffentlich-rechtlichen Sender ja auch nachlesbar sind und transparent sind. Und ich möchte erst mal denjenigen kennenlernen, der mir erklärt, dass das, was da in den Grundsätzen niedergelegt ist, sozusagen mit den Grundsätzen von Pluralismus und freiheitlicher Gesellschaft nicht vereinbar sei. Wir haben zusätzlich auf unserer heute.de, also der Nachrichtenwebsite des ZDF, nach dem Vorbild der New York Times, eine Rubrik eingerichtet, die heißt Korrekturen. Auf dieser Seite weisen wir auf Fehler hin, die wir in unserer Berichterstattung gemacht haben und stellen sie richtig. In Sachen Transparenz gehen wir noch ein Stück weiter. In den Nachrichten, Dokumentationen und Magazinsendungen kommen natürlich im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Expertinnen und Experten zu Wort. Und natürlich wird uns immer wieder die Frage gestellt, was haben die eigentlich für einen Hintergrund, woher kommen die, was macht sie fachkundig? Ebenfalls auf der heute.de ist eine Expertenliste zu finden, wo man das alles nachlesen kann, wo man auch Kontakt aufnehmen kann. Also ein weiteres Mittel, um den Zuschauern die Informationen zu bieten, die man nicht unmittelbar in dem Beitrag oder in der Talkshow mitsenden kann. Wir suchen auch mehr denn je den direkten Kontakt mit den Zuschauern, gerade auch mit Menschen, die uns kritisch gegenüberstehen. Das findet zum Beispiel in unserem jungen Nachrichtenformat Heute Plus statt. Jeden Tag digital, wir reagieren auf den Social-Media-Kanälen auf Fragen und auch auf Anfeindungen. Dieser Austausch ist nicht nur bei Twitter und auf Facebook zu sehen. Er findet ganz häufig auch Eingang in das Programm, das wir eben im ZDF senden. Wir haben gerade erst zwei Formate ins Leben gerufen, neue Foren für den intensiven Austausch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Morgenmagazin, Sie haben ja freundlicherweise erwähnt, dass mir das besonders am Herzen liegt, verlassen die Kollegen das Studio. Wir gehen direkt zu Bürgerinnen und Bürgern, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir waren am Ende des letzten Jahres in Plauen. Wir waren vor 4 Wochen in Suhl. Wir werden demnächst in Templin sein. Wir gehen auch natürlich in den Westen. Das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Wir platzieren uns in der Fußgängerzone. Es gibt am Abend eine Diskussionsveranstaltung mit einem Podium von ZDF-Vertretern. Dann ist der Raum etwa so voll wie hier und wir stellen uns allen Fragen. Und am nächsten Morgen sind unsere Reporter in der Stadt. Wir berichten über die Stadt. Wir versuchen auf eine möglichst plurale Art und Weise über die Probleme, über die Chancen, über das Lebensgefühl dort zu berichten. Und zu meinem großen Erstaunen, nun könnte man sagen, warum interessiert die Republik, wenn das ZDF in Suhl ist und ja von jeder Stunde des Morgenmagazins etwa 20 Minuten aus Suhl und über die Probleme einer strukturschwachen Region in Thüringen berichtet? Es war der höchste Marktanteil, den die Sendung in diesem Jahr hatte. Also es gibt offenbar auch ein Interesse daran. Ein zweites Format haben wir ZDF-In genannt. Anders als im Journalismus sonst üblich, wo man ja meistens auf Nachrichten reagiert und dann an einen Platz geht und nochmal versucht, die Hintergründe zu verstehen und darüber eine Reportage zu machen, versuchen wir das umzudrehen und wir suchen uns für einen Berichterstattungszeitraum von 4 bis 6 Wochen einen Platz aus, schicken unseren Reporter dorthin, der wohnt auch nicht im Hotel, der nimmt sich eine kleine Wohnung. Und er geht sozusagen nicht von den Nachrichtenagenturen oder der übrigen Presse angetrieben, sondern er macht sich selber ein Bild und speist die Berichte, seine Eindrücke. Und die Menschen gehen dann auf ihn zu und sagen, Mensch, da gibt's was Interessantes, das habt ihr noch nie im ZDF gehabt, in unsere unterschiedlichen Sendungen ein. Das haben wir gerade noch laufen in Cottbus. Dann können Sie in den Nachrichtensendungen, im Heute-Journal, im Länderspiegel, auf den verschiedenen Plattformen unter der Rubrik ZDF in Cottbus verschiedene Magazinbeiträge sehen, in denen wir versuchen, der Realität in diesen Orten näher zu kommen. Demnächst gehen wir nach Gelsenkirchen. Also wir sind nicht nur zum Berichten an diesen verschiedenen Orten, wir wollen vor allem mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und wenn wir über selbstkritische Annäherungen sprechen, dann muss ich sagen, ja, Journalismus bedeutet allzu oft, dass man schon mit einem bestimmten Fokus im Kopf irgendwo hingeht, die Geschichte, die man schon irgendwo gelesen hat oder die man sich selber im Kopf zusammensetzt, dann bebildert und wieder zurückfährt. Und dass einfach auch die Zeit fehlt, andere Aspekte des Ortes kennenzulernen, aus dem wir berichten. Hat natürlich auch was mit mangelnden Ressourcen zu tun. Es hat aber auch was mit den Einstellungen zu tun, mit denen man Journalismus macht. Und wir werden uns bemühen, dieses Muster mal 4, 6 Wochen an einem Ort zu sein und auch über scheinbar weniger interessante Dinge zu berichten, über die Normalität zu berichten, in das Programm einzuspeisen. Es geht ums Verständnis. Der Meinung bin ich schon. Und ich glaube schon, dass die eher urban geprägte journalistische Gruppe, ich verkneife mir jetzt das Wort Elite, sich schwer damit tut, zum Beispiel die Stimmungslagen im ländlichen Raum zu erfassen. Und diesem Anspruch müssen wir schon gerecht werden und diesen Realitäten müssen wir uns auch stellen, auch wenn der Cappuccino dort vielleicht nicht so gut schmeckt wie im Prenzlauer Berg. Wir müssen verstehen, warum bestimmte gesellschaftliche Strömungen entstehen, was hinter sozialen und politischen Phänomenen steckt. Und trotzdem muss ich klar eine Abgrenzung vornehmen. Verstehen ist etwas anderes als Verständnis haben. Denn Verständnis signalisiert immer auch Empathie. Empathie hat Grenzen. Und deshalb, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber man muss es in diesen Zeiten ausdrücken, wir müssen kein Verständnis aufbringen für Morddrohungen, Anschläge auf Flüchtlingsheime oder militante Bedrohungen von politischem Spitzenpersonal oder von Journalisten selbst. Es gibt auch eine Grenze des Verständnisses und die verläuft genau dort, wo Gewalt hoffähig wird und statt Reformen ein Systemwechsel gefordert wird. Dann heißt es, diesen Extremismus auch klar als solchen zu benennen. Ich denke, meine Damen und Herren, wir Journalisten leisten mit unabhängiger Berichterstattung, mit Kritik, mit Analyse, mit gut begründeten Meinungsbeiträgen unseren Beitrag zu Zusammenhalt und Verständigung. Und ganz am Ende, und darum geht es in diesen Zeiten, ich hätte auch das nicht für möglich gehalten, dass ich mal meine Vorträge so ende, es geht auch um das Funktionieren dieser Demokratie. Übrigens bekenne ich mich dazu und freue mich auf die Diskussion. In diesem Sinn bekenne ich mich zum System der Institutionen in dieser Gesellschaft und zum Beitrag des Journalismus dafür, dass diese Institutionen auch funktionieren. Natürlich getriggert durch unsere Hauptaufgaben und das sind Kritik und Aufklärung. Ich rate Journalisten übrigens auch zu Demut. Wir müssen wissen, die Bühne, auf der wir stehen, und das gilt insbesondere für Fernsehjournalisten, ist sehr groß oder sie wird von manchen geradezu als übermächtig empfunden. Wir leben ja auch in den Zeiten des Öffentlichkeits- und Klickneids. Und wer auf seinem Facebook-Profil alle möglichen Anstrengungen unternimmt, seine Privatsphäre hergibt, sich zu allen möglichen extremen Äußerungen hinreißen lässt, um ein paar mehr Klicks zu bekommen, für den muss es schon eine sehr bestürzende Tatsache sein, dass Klaus Kleber oder Marietta Slomka jeden Abend 4 Millionen Zuschauer haben. Deshalb Demut. Eine so wichtige und von vielen als dominant, sogar übermächtig wahrgenommene Rolle wahrzunehmen, dafür sollten Journalisten gelassen und ohne Sendungsbewusstsein daherkommen. Wir glauben an die Kraft von Argumenten und Fakten. Wir glauben an professionelle Grundsätze wie die Trennung von Nachrichten und Kommentar. Und wir glauben daran, dass nur widerstreitende Meinungen, die man anbieten muss, die man darbieten muss und die Empfänger auch aushalten müssen, diese Gesellschaft voranbringen können. Und wir glauben, dass in diesem Sinn selbstbewusster Journalismus unentbehrlich ist. Und das möchte ich sehr deutlich sagen. Wir haben keinen Grund dazu, uns klein zu machen. Wir müssen unser professionelles journalistisches Selbstbewusstsein gegen die Strategie der Verunsicherung unserer Gegner setzen. Es gibt eine solche Strategie. Neben aller Bereitschaft zu Selbstkritik, Transparenz, Dialog, Demut, müssen wir auch eine Art von Schutzhaut bilden, um unser schwieriges Handwerk Tag für Tag zu bewältigen. Journalismus muss heute Kritik und Aufklärung verpflichtet sein, so wie das immer war. Und er muss, wie gesagt, demütig sein. Er muss sich seiner Privilegien in einer Welt des Öffentlichkeitsklicks und Reichweitenneids bewusst sein. Er muss aber auch wissen, dass die Demokratie verletzlich ist. Vielen Dank.